Universität Hamburg.
Mein Foto heißt Marvelous Masked Man, Doppelidentitäten in Superheldenfilmen. Zwischen 1962 und 1964 rief Stan Lee für die Firma Marvel Comics Spider-Man, Iron Man und Daredevil ins Leben. Die drei Superhelden bestanden schon bald erfolgreiche reihenweise gezeichnete Abenteuer. Obwohl sie auch in TV-Animationsserien eine schwungvolle Figur machten, schien ihr Durchbruch im Realspielfilm lange Zeit unwahrscheinlich. Nachdem aber unter anderem der Erfolg des Films X-Men im Jahr 2000 das Vertrauen in die Möglichkeiten der fotorealistischen Computeranimation gestärkt und den Weg beim Publikum gebahnt hatte, sollten im neuen Jahrtausend endlich auch die drei berühmtesten maskentragenden Einzelgänger aus dem Marvel-Universum adäquat in das Medium des Realfilms übertragen werden. Von 2002 bis 2007 erhielt Spider-Man eine Filmtrilogie, Daredevil erblickte 2003 das Licht der Welt und Iron Man 2008 mit einem Sequel 2010, das ich aber nicht besprechen werde. Da ich nicht auf alle Filme gleich stark eingehen kann, werde ich mich hauptsächlich auf die ersten beiden Spider-Man-Filme und die Kinoversion von Daredevil beziehen. Ich habe ein Handout mit kurzen Zusammenfassungen gemacht, um Ihre Erinnerungen aufzufrischen. Ja, analog zu den klassischen Comics beginnen die Geschichten von Spider-Man, Iron Man und Daredevil auch bei ihrer Neuauflage im Film mit der sogenannten Origin-Story, die erklärt, wie aus den Protagonisten ein Superheld wird. Die Origin-Stories der drei Charaktere lassen sich auf einen Kern reduzieren. Nach dem Erhalt oder der Erlangung übernatürlicher Kräfte machen die drei Protagonisten eine Verlusterfahrung, wenn eine väterliche Figur gewaltsam stirbt. Das dabei erlittene Ohnmachtsgefühl veranlasst sie dazu, ihre Superfähigkeiten für die Allgemeinheit einzusetzen, besonders aber gegen Superschurken, die bei Superhelden ja selten lange auf sich warten lassen. Spider-Man, Iron Man und Daredevil sind dabei nicht nur Superhelden. Vielmehr entsprechen ihre Gestalten auch der Figur des maskierten Helden. Den maskierten Helden betrachte ich als ein abstrahiertes Grundmodell, das verschiedenen populären Heldenfiguren auch in nicht-fantastischen Genres zugrunde liegt. Helden und Heldinnen nach diesem Modell erschaffen sich mithilfe einer Maske und oft eines Kostüms eine zweite Identität, in der sie ihre Heldentaten vollbringen. Zugleich verbergen sie ihre heldischen Fähigkeiten in ihrem sozialen Umfeld und erhalten so gleichwohl ihre zivile Identität, die ist im Fanjargon als Secret Identity bekannt, aufrecht. Bei den Superhelden, der weitaus häufigsten Variante übrigens, wird die Doppelidentität des maskierten Helden mit fantastischen Elementen kombiniert. Im fiktional-ästhetischen Modus der Science Fiction, so Simon Spiegel in Anlehnung an Darko Suvin, manifestiert sich das Fantastische als Novum bzw. mehrere Nova, als wunderbare Elemente, die in der Realität des Publikums nicht existieren. Laut Spiegel suggeriert Science Fiction dabei stets, Zitat, eine prinzipielle Vereinbarkeit ihrer Nova mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Zitat Ende. Der Film Spider-Man zeigt zwar einen Hang zur Nostalgie, wie Wilson Coe gezeigt hat, die Erklärung für die Spinnenkräfte wurde indes aktualisiert. Peter wird im Film von einer genmanipulierten statt einer radioaktiven Spinne gebissen. Es fällt auf, dass alle auf menschlichen Erfindungen beruhenden Nova in den Filmen zur fantastischen Veränderung eines Menschen führen oder diese zumindest unterstützen. Sogar der außerirdische Symbiont in Spider-Man 3 entfaltet seine Wirkung erst auf einem menschlichen Träger. Da die Filme ihre Nova auf die Superkräfte zentrieren, lässt sich behaupten, dass das Fantastische stark figurgebunden ist. In den Origin-Stories stellen die Superkräfte freilich nicht nur für das Publikum ein Novum dar, sondern auch für den Protagonisten. Sie lassen sich als Einbruch des Fantastischen in die Welt der Hauptfigur interpretieren. Der Erhalt ihrer Kräfte bedeutet für Tony Stark, Peter Parker und Matt Murdock in gewisser Weise eine Erweiterung der Welt, denn sie eröffnen neue Aktionsräume, die sie in ihrem Helden-Ich benutzen können. Für Iron Man mit seinen Flugstabilisatoren ist es der freie Himmel. Für Spider-Man und Daredevil sind es die Dächer der Stadt und die Häuserschluchten zwischen den Wolkenkratzern. Wo der Aufenthalt für Normalsterbliche ohne Hilfsmittel tödlich wäre, kann der Held seine ganze Agilität zeigen. Ihre spezielle Fortbewegungsart ist für Spider-Man und Daredevil Bestandteil ihrer Ikonografie geworden. Und im mühelosen Schwingen zwischen den Hochhäusern kommt die Freude des Helden am Heldsein zum Ausdruck. Matt Murdock beschreibt es kurz als kleiner Junge oben im Bild. The city itself became my playground. Wie stark die Fähigkeit, durch Körperbeherrschung ungewohnte Räume durchqueren zu können, mit der Vorstellung des Superhelden verbunden ist, zeigt auch die komische Szene in Spider-Man 2, als Spider-Man plötzlich seine Kräfte verliert und den Lift nehmen muss. Sein Mitfahrer hält ihn für irgendwen in einem Spider-Man-Kostüm, kommt aber nicht auf die Idee, dass das Original vor ihm steht. Im Vergleich mit den Comics ist die räumliche Erweiterung des Films allerdings relativ beschränkt. Für Iron Man wäre die ganze Welt ein potenzielles Aktionsfeld, doch findet der kämpferische Höhepunkt vor seiner Haustür statt. Regelmäßige Elemente der Comics wie versunkene Welten, außerirdische Eroberer oder abgelegene Kleinreiche mit seltsamen Bevölkerungen übernehmen die Filme nicht. Dies ist wohl im Anspruch der Filme begründet, gerade die fantastischen Elemente so real wie möglich wirken zu lassen. Da die hier betrachteten drei Superhelden diesen entgrenzten Raum jedoch nur nutzen, wenn sie eine spezielle Maskierung tragen, in ihrer angestammten Identität ihre Kräfte jedoch nicht öffentlich einsetzen, bedeutet das Fantastische nicht nur eine Erweiterung der Welt, sondern auch eine Erweiterung der Identität, die aber eben nur unter dem Mantel einer Maske öffentlich sichtbar ist. Bei Iron Man wird die Maske als Visier der Rüstung sogar zu einem Element des Fantastischen selbst. Die Filmversion von Iron Man, ein gekonntes Spiel mit den Genrekonventionen, fällt etwas aus dem Rahmen des maskierten Helden, da der Film die Doppelidentität, die in den Comics allen drei Helden gemeinsam ist, verwirft. Ein mögliches Doppelleben wird zwar angesprochen, aber konsequent sabotiert. Als Tony Stark die Doppelidentität am Schluss des Films tatsächlich etablieren soll, gesteht er vor versammelter Presse: I am Iron Man. Ein solches Bekenntnis ist auch der Schlusssatz des ersten Spider-Man-Films und ein vergleichbares Statement macht Matt Murdock, bevor er sich noch einmal aufrappelt, um sich Bullseye zu stellen. Dies zeigt eine starke Tendenz, die den Geschichten um maskierte Helden innewohnt. Die besondere Konzeption der Heldenfigur bietet die Möglichkeit, Identität zu thematisieren. Bei den hier betrachteten Superhelden dient, wie gesagt, eine Verlusterfahrung als Anstoß zum Heldentum. Dies setzt fantastische Fähigkeiten voraus, für deren öffentlichen Gebrauch der Held eben, wie gesagt, eine Maske als Hilfsmittel einsetzt, die seine Doppelidentität ermöglicht und zu seinem Markenzeichen wird. Es fällt auf, dass die Filme, anders als die klassischen Comics, einen konkreten Grund für die Maskierung nicht nennen. Die Maskierung und damit die Doppelidentität wird als gegebener Bestandteil des Heldenlebens präsentiert. Die Doppelidentität des maskierten Helden, die äußerliche Trennung in zwei Identitäten, die nur alternierend auftreten können, gewinnt ihren erzählerischen Reiz insbesondere dadurch, dass sich das Zivile und das Helden-Ich in verschiedener Weise kontrastieren. Der maskierte Held spielt in seiner zivilen Identität den Untauglichen und Unscheinbaren, im Fall von Daredevil den Behinderten. Die Kontrastierung der beiden Helden-Ichs geschieht in den Geschichten auch über die unterschiedliche Bewertung, die sein Umfeld seinem zivilen und seinem Helden-Ich zukommen lässt, was sowohl komische als auch tragische Effekte haben kann. Am dramatischsten repräsentiert wird dies in der Regel von den Frauenfiguren, was auch in den Filmhandlungen der Fall ist. Spider-Man 1 referiert dabei die romantische Version, als Mary Jane für Spider-Man schwärmt, aber Peter als Partner nicht, beziehungsweise noch nicht, in Betracht zieht. Daredevil zeigt die andere Variante der Liebesverwirrung, Elektra liebt zwar Matt, sein heldisches Ich dagegen will sie aus Rache umbringen. Und sie tut es auch fast. Bei Spider-Man möchte Peters bester Freund Harry Spider-Man tot sehen. Die durch die Maske für den Blick von außen scheinbar getrennten Identitäten des Helden sind für den Zuschauer und den Helden selbst durch ein Netz von Bezügen verbunden. In den Filmen finden so die Helden ihre nächste Aufgabe in der Regel in der zivilen Identität. Iron Man hat vor allem den Zweck, die Verfehlungen Tony Starks zu korrigieren. Matt Murdock verfolgt als Daredevil nachts jene Unholde, die er tagsüber als Anwalt ungestraft davonkommen sah. Und Peter Parker ist meist praktischerweise gleich als Fotograf vor Ort, wenn der jeweilige Superschurke einen Angriff startet. Auch in eher unspektakulären Situationen nimmt Peter gelegentlich sein Helden-Ich zu Hilfe, etwa zu Beginn des zweiten Films. Zur Erfüllung seines Pizzakurier-Jobs verwandelt er sich in Spider-Man. Weil er aber unterwegs Kinder rettet, kommt er dann trotzdem zu spät. Aber Spider-Man mit der Pizzaschachtel. Nach Ephra Zelon bedeutet das Tragen einer Maske stets die Infragestellung der Identität. Sie führt weiter aus, dass es zwei mögliche Herangehensweisen gibt, um die Maskerade in Bezug auf die Identität zu verorten. Abhängig davon, welcher der beiden Identitätsgrundvorstellungen des 20. Jahrhunderts man folgen möchte. Ob man Identität als eine feste Einheit versteht oder die Idee einer grundsätzlich multiplen Identität vorzieht. Geht man von Identität als einer festen Einheit aus, würde die Maske ein authentisches Ich verbergen. Hieraus erklärt sich die tendenziell negative Konnotation der Maske als Schein und Betrug, deren geistesgeschichtliche Entwicklung Richard Weihe umfassend erläutert. In den hier betrachteten Filmen referieren Jonah Jameson und der Kingpin diese negative Konnotierung beiläufig, wenn sie fragen, was der Held wohl zu verbergen hat, wenn er sein Gesicht nicht zeigen will. Da die maskierten Helden ihre Superfähigkeiten nur unter der gegenständlichen Maske einsetzen, lässt sich argumentieren, dass ihr wahres Ich eigentlich erst in der Maske enthüllt wird, die zivile Identität aber eine metaphorische, soziale Maske bedeutet. Dieses Spiel um die Frage nach dem wahren Ich haben in jüngerer Vergangenheit zum Beispiel Danny Fingerot, Matthias Kniep und Sharon Packer beschrieben. In den klassischen Comics wird diese Umkehrung zwischen gegenständlicher und metaphorischer Maske durchaus explizit angesprochen. Der Wechsel zwischen authentischem und der Wechsel zwischen den Identitäten bedeutet hier oft den Wechsel zwischen authentischem und vorgegebenem Ich. Dies illustriert Matts Behindertenattribut, sein Blindenstock, der in Daredevils Hand zur Waffe wird. Auch im Film. Im Vergleich mit den Comics ist in den Filmen jedoch eine relativ subtile Verschiebung zu beobachten. Auch wenn die ersten beiden Spider-Man-Filme damit spielen, dass sich Peter für eine seiner beiden Identitäten entscheiden soll, fehlt in allen Filmen die Komponente der Maskenhaftigkeit der zivilen Identität. Die fantastischen Fähigkeiten bedingen nicht eine Umkehrung von gegenständlicher und metaphorischer Maskerade, sondern stellen eine Erweiterung dar, ohne das angestammte Ich in Frage zu stellen. Dementsprechend bemühen sich die Helden im Film nicht sonderlich, ihre Spezialfähigkeiten in der zivilen Identität nur im Geheimen zu benutzen. So verblüfft der blinde Matt Murdock sein Umfeld regelmäßig mit seinen Fähigkeiten, bis Elektra indirekt fragt, sure you're blind? Und Peter Parker entdeckt seine Spinnenkräfte im öffentlichen Raum der Schule. Dies ist möglicherweise als Widerspiegelung von modernen oder postmodernen Identitätskonzepten zu deuten, die Multiplizität und Prozesshaftigkeit des Ichs vertreten. Diese scheinen in Soziologie und Psychologie weitgehend anerkannt zu sein und die Vorstellung von Identität als einer fixen Entität zu verdrängen. So lassen sich etwa zwischen Robert J. Liftons Konzept des Protean Self auffällige Parallelen zu den maskierten Helden finden. Dieses ist nämlich ein vielseitiges Selbst, dessen Essenz die Variation ist, das aber dennoch konstante Komponenten aufweist. Ferner ist eine Voraussetzung für die Entstehung des Protean Self ein Gefühl der Vaterlosigkeit, was ja bei Peter, Matt und Tony nicht von der Hand zu weisen ist. Scheinbar inkompatible Elemente zusammenzubringen, also wie der maskierte Held seine beiden Ichs, zählt zu den wichtigsten Fähigkeiten des Protean Selfs. In Verbindung mit Liftons Ansatz scheint es bemerkenswert, dass bei den maskierten Superhelden der Held manchmal keinen Erfolg hätte, wenn er nicht auf sein ziviles Ich zurückgreifen könnte. In Spider-Man 2 kann angesichts der drohenden Explosion nicht Spider-Man, sondern nur Peter Parker Dr. Octopus zur Vernunft bringen und die Katastrophe verhindern. Der ständige Wechsel vom zivilen zum heldischen Ich und zurück lässt sich wohl auch als Identität im Übergang betiteln, um eine Formulierung von Joachim Renn und Jürgen Straub aufzunehmen. Die verschiedene der Prozessualität und Multiplizität verpflichtete Identitätskonzepte unter dem Begriff transitorische Identität gebündelt haben. Spider-Man, Daredevil und Iron Man haben in den klassischen Comics jahrelang größte Anstrengungen unternommen, um einer Entlarvung zu entgehen. In den Filmen fällt dagegen eine hohe Zahl an Demaskierungen auf. Matt Murdock wird im Film genauso oft entlarvt, wie er als Daredevil unterwegs ist. Die Demaskierung hebt die vorgegebene Trennung der Identität auf und macht, jetzt kommt ein Begriff Richard Weihes, die Einheit in der Zweiheit sichtbar. Dies kann zusätzliche Gefahr bedeuten, falls ein Schurke die Identität des Helden entdeckt. In Liebesdingen führt die Demaskierung meist zur Problemlösung. So bringt Elektra Daredevil dann doch nicht um, als sie sieht, dass Matt im Kostüm steckt. Die halb zerrissene Spider-Man-Maske, jeweils in den Schlusskämpfen des ersten und des dritten Films, nimmt dabei ein ikonografisches Moment der Comics auf. um die Doppeltheit des Protagonisten zu visualisieren. Insbesondere die Spider-Man-Filme betonen außerdem das Moment der Wahl, auch wenn diese nicht das Happy End bedeutet, wie jeweils zu Beginn des nächsten Sequels deutlich wird. Im ersten Film drückt dies der Green Goblin explizit aus, als er Spider-Man vor die Wahl stellt, entweder Mary Jane oder eine Gondel voller Schulkinder zu retten. Mit den Worten «We are who we choose to be, now choose» fordert der Spider-Man auf, sich zwischen seinen Identitäten zu entscheiden. Selbstverständlich kann Peter beide retten und so das Dilemma lösen, beschließt dann aber wegen der Gefahr auf Mary Janes Liebe zu verzichten, da er Spider-Man bleiben will. Dies ist letztlich eine Entscheidung für die Erhaltung der Doppelidentität. Das Finale «I am Spider-Man» des ersten Films sagt somit in gewisser Weise nur die halbe Wahrheit. Die ganze hört man im Eröffnungssatz des zweiten Films «I am Spider-Man, given a job to do» «and I'm Peter Parker and I have a job too». Nachdem die Doppelidentität im zweiten Teil der Trilogie in Frage gestellt worden ist und wieder bestätigt worden ist, gerät Peters Identität erneut in die Krise im dritten Teil, wobei jedoch die Doppelidentität als solche nicht mehr zur Debatte steht. Nach dem ganzen Hin und Her zwischen Gut und Böse, Schuld und Pflicht, betont Peters Fazit aber nochmals mit durchaus didaktischem Unterton erneut die Wahl. Er sagt, «We always have a choice. It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right.» Spider-Mans Kräfte und Entwicklung werden auch oft unter anderem von Martin Flanagan und Kit Booker als Metapher für das Teenagerleben im Allgemeinen interpretiert. Die Entscheidung, wer man sein will, muss in den Spider-Man-Sequels immer wieder neu getroffen werden. Das Fantastische, das die Doppelidentität erst ermöglicht, dient dabei meist als Anstoß, die gewählte Identität zu hinterfragen. Namentlich in Form des Alien-Symbiote im dritten Teil zwingt es Peter dazu, eine andere Schattierung seiner Identität auszuprobieren, wobei Peter schließlich, wenn auch in einem Kraftakt, die etablierte Doppelidentität bestätigt, als er erkennt, dass die vermeintliche Coolness doch nicht so erstrebenswert ist. Gegen Ende möchte ich diesbezüglich noch einen Blick auf die Superschurken werfen. Die Superschurken der Spider-Man-Filme. Diese Bösewichte spiegeln die Origin-Story des Helden. Allerdings haben sowohl Norman Osborn als Green Goblin als auch Doc Ock keine Wahl, wann sie was sind. Es ist der Wahnsinn, der ihre Sinne vernebelt. In gewissem Sinn gilt das auch für Venom und für den Sandman im dritten Teil. Letzterer könnte zwar wählen, doch weil ihm als Krimineller eine Rückkehr zu seiner Familie verwehrt wird, verfügt er nicht wirklich über eine zivile Identität, in die er sich zurückziehen könnte. Zusammenfassend. In den angesprochenen Filmen ermöglicht das Fantastische das Heldentum der Protagonisten. Ihre Superfähigkeiten haben für die Helden nicht nur eine Entgrenzung ihrer Welt zur Folge, sondern bedeuten auch eine Erweiterung der Identität zu einer Doppelidentität, die modernen bzw. postmodernen Identitätskonzepten Ausdruck zu verleihen scheint, da sie Varianz und Konstanz vereinigt. Hiermit schließe ich meine Ausführungen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.